Dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hören Sie, Gott redet. Hören Sie ihn, aber redet Gott wirklich? Was meinen Sie? Es ist manchmal schwer zu sagen, oder? Ich persönlich hätte es ja lieber, wenn Gott hörbar zu uns sprechen würde. Wäre es nicht toll, wenn er immer so reden würde wie im Film Die Zehn Gebote? Ich kenne den Film zwar nicht, also ist nicht schlimm, wenn ihr den nicht kennt. Naja, jedenfalls hatte man da keine Probleme, Gott zu hören. Die Haare der Menschen wurden zurückgeweht, sie wankten im Luftstrom und die Stimme Gottes donnerte. Aber aus irgendeinem Grund spricht der Gott des Universums normalerweise nicht so zu uns. Stattdessen flüstert er, mitten in unserer Geschäftigkeit und dem Durcheinander und dem Lärm unseres Alltags flüstert er, ganz unscheinbar, ganz einfach. Oft so, dass wir es gar nicht merken würden, wenn wir ihm bewusst unsere Aufmerksamkeit schenken würden. Aber er spricht zu uns und wenn Sie zuhören, sagt er vielleicht auch etwas zu Ihnen. Okay, also wir wollen Ihnen ein Theaterstück vorstellen, das heißt eigentlich Kanzelrede. Nun haben wir jetzt in der modernen Gemeinde keine Kanzel mehr, sondern wir haben einen Rednerpult. Also nennen wir das Stück jetzt einfach Rednerpult. Also kommen wir zur eigentlichen Frage. Sitzen Sie vor so einem Rednerpult und hören Worte, von denen Sie leben können, oder hören Sie einfach nur leere Worte? Werden Sie inspiriert oder werden Sie bloß erschlagen? Na, was meinen Sie? Wirklich nicht gut? Wirklich so, als würde ich was Ernstes sagen? Ich finde, wenn man hinter so einem Rednerpult steht, dann wirkt man meistens so kraftvoll und irgendwie unnahbar. Und nun haben wir in diesen modernen Gemeinden auch keine Kanzel mehr, wir haben aber eine wunderschöne Bühne. Und hinter der Bühne gibt es einen geheimnisvollen Raum. Ohne Fenster. Also man stellt sich ja manchmal die Frage, ob da irgendwelche geheimen Treffen stattfinden oder nicht. So Ekklesia-Geheimdienst und so. Also in diesem Raum befindet sich momentan, ich darf da reingehen. Eine Kiste. Und in dieser Kiste befinden sich verschiedene Utensilien. Und das ist das für unser Theaterstück. Das eine ist so ein Kissen. So. Und ein Metronom. Und Seifenblasen. Ja, und noch so ganz komisches Zeug, das man eigentlich nicht jetzt mit so Gemeinde verbinden würde. Naja, wie auch immer. Ich glaube, die Leute kommen so langsam, oder? Die zwei hübschen Sie, das sind Johannes Stark und seine Frau. Das ist ein nettes Paar. Die kommen hierher und sitzen hier vielleicht seit 8 Jahren vor unserem Rednerpult. Und ja, das hier ist Judith Halbritter. Bisschen einsam. Ja, lässt sich aber nichts anmerken. Na, ich glaube, die Dinge kommen so langsam in Bewegung. Da kommt der gute alte Pfarrer, in unserem Fall der Prediger. Das ist Prediger Eisen. Im Original kommt der von Priesterseminar. Bei uns nennen wir das jetzt mal Berührer. Ja, und weil er ein bisschen frisch vom Berührer kommt, muss er noch ein bisschen Dinge experimentieren. Also er experimentiert mit seinem Predigtstil. Mal schauen, was er heute Morgen vorbereitet hat. Scheint als etwas Zartes. Langweiliges. Meine Damen und Herren, die Sominex, das heißt die Schlaftablettenpredigt. Sieht aus, als ob sie alle noch da wären, aber sie fangen schon mit dem bekannten Schwanken an. Vor und zurück. Hui, da geht der Johannes dahin. Ah, er hat sich gerade noch gefangen, braver Johannes. Hoppla, Frau Stark hat ziemlich Schlagseite nach links. Und lassen Sie sich nicht von der guten Judith hier täuschen. Die gibt nur vor, in der Bibel zu lesen. Das ist eine gute Vorgabe dafür. Und dann kann sie gleich einschlafen. Besonders, wenn sie das erste Buch Chronik erreicht hat. Sieht aus, als ob Johannes der Einzige wäre, der noch wach ist. Aber die Augen, die Pupillen, naja. Da geht er hin. Mensch, Johannes, es war so eine schöne Zeit mit dir. Weg ist er. Wissen Sie, es war nicht immer so. Vor ein paar Wochen gab es keine Sominex-Predigt, sondern eine Terminex-Predigt. Prediger Eisen hält eine seiner bisher offensivsten Predigten. Er sagt ein, dass Krieg ist. Er zielt auf den Stolz, Zorn, Betrug, Begierde. Für Prediger Eisen geht es um Leben und Tod. Das ist sogar hart für den guten Alten hier. Er ruft sie zur völliger Kapitulation auf. Sieht aus, als hätte er es geschafft. Die Rebellen sind besiegt. Nun, kommen wir zur beliebtesten Predigt von Prediger Eisen in letzter Zeit. Die Wohlfühlpredigt. Sie werden gleich sehen, warum. Sieht doch Spaß aus, oder? Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you okay, make okay, it okay, okay, down, okay, reicht, oder? Wir wollen die ja jetzt nicht noch länger hier sich zum Affen machen lassen. Naja. Okay. Wissen Sie, natürlich sind nicht alle Predigten wie diese. Man könnte glauben, es wäre so, aber das stimmt nicht. Prediger Eisen experimentiert noch mit verschiedenen anderen Möglichkeiten herum. Aber ungefähr vor 2000 Jahren wurde der Standard einer Predigt festgelegt. Damals hielt der großartigste Prediger aller Zeiten die großartigste Predigt aller Zeiten. Es war weder die Sominex-Predigt noch die Terminex-Predigt noch die Wohlfühlpredigt. Aber es war die unvergesslichste, beeindruckendste und kompromissloseste Predigt aller Zeiten. Sie machte Nächstenliebe attraktiv und löste Träume für eine bessere Welt aus. Wie spricht Gott heute? Verwendet er die Sominex, die Terminex oder die Wohlfühlpredigt? Ich bin überzeugt, dass es uns Abraham, Jona oder der Apostel Paulus sagen würde, wenn wir sie fragen könnten, oder Esther oder die Frau im Brunnen. Sie würden vermutlich sagen, dass man genau weiß, wann Gott zu einem spricht. Es braucht keine Kanzel, kein Rednerpult, keine Bühne, nicht einmal einen Prediger, sondern er braucht offene Herzen, einen hingebungsvollen Willen und Ohren, die bereit sind zu hören.
Das Wort Gottes ist lebendig und aktiv.
Es durchdringt schärfer als ein zweischneidiges Schwert.
Das Wort Gottes richtet die Gedanken und Gefühle.
Die Offenbarung seines Wortes bringt Licht. Sie gibt den Einfältigen Erkenntnis.
Das Wort Gottes ist hilfreich, um in Gerechtigkeit zu lehren, zurechtzuweisen und zu korrigieren.
Das Wort Gottes ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg.
Die Gesetze des Herrn sind gerecht, sie geben meinem Herzen Freude.
Die Gebote Gottes sind strahlend, sie bringen uns Licht.
Seine Korrekturen sind der Weg zum Leben.
O Herr, unser Gott, niemand im Himmel oder auf der Erde kommt dir gleich. Amen.
Vielen Dank. Ist natürlich jetzt schwierig für den Prediger. Man traut sich ja, sich jetzt schon gar nicht mehr hinter so ein Ding zu stellen. Ne? Ich stelle es vielleicht mal so ein bisschen zur Seite. Du kannst die Präsentation starten. Ihr fragt euch jetzt alle, welche Predigt jetzt kommt. Ich versuche es trotzdem mal. Auf Gott hören. Wir sind ja in einer Predigtreihe über die Bibel und wir machen diese Predigtreihe gemeinsam aus einer Überzeugung heraus, nämlich aus der Überzeugung, dass Gott heute noch zu uns spricht, durch sein Wort. Sonst bräuchten wir die Bibel nicht alle zu lesen. Also man könnte sie natürlich auch trotzdem lesen, wie man andere Bücher liest. Aber da gibt es ja viele alte Bücher, die auch wert sind, studiert zu werden. Manche lesen auch griechische Sagen von Gustav Schwab, ist auch ein schönes altes Buch. Aber wenn wir nicht wüssten, dass Gott heute, jetzt, wenn ich die Bibel aufschlage, bereit ist, dadurch zu mir zu sprechen, dann gäbe es für uns gar keinen Grund, hier eine Predigtreihe darüber zu veranstalten. Und schon immer war es so, dass dieses Wort Gottes zu Leuten gesprochen hat, die es für sich gelesen haben. Und natürlich ist das auch immer schon durch Predigten geschehen. Ich weiß nicht, es gibt ja so ganz berühmte Predigten. Das hier ist zum Beispiel Clemens August Galen, der Bischof von Münster, der 1941 drei berühmte Predigten gegen das Naziregime gehalten hat. Und er hat damit bewirkt, dass die Nazis tatsächlich für eine Zeit lang aufgehört haben, behinderte Menschen umzubringen. Und der ist leichter zu erkennen, Martin Luther King mit seiner berühmten Predigt, "Ich habe einen Traum". Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann möchte Gott diesen Traum, den er hat, mit dir träumen und er möchte ihn in deinem Leben und in deiner Umgebung Wirklichkeit werden lassen. Und davon handelt das ganze Wort Gottes. Und wenn wir jetzt lernen wollen, wie lesen wir dieses Wort Gottes gemeinsam, dann ist es vielleicht gut, einmal eine Predigt zu hören, die Jesus selbst gehalten hat. Wir haben das ja gerade gehört von Tabea. Er hat den Standard gesetzt. Den Standard für die Predigten aller Zeiten. Und im Lukas-Evangelium ist es so, dass ganz am Anfang das Erste, was Jesus sagt, was wir von ihm lesen, was er wörtlich gesagt hat, ist seine erste Predigt, die aufgeschrieben worden ist in seiner Heimatsynagoge in Nazareth. Und diese kurze Geschichte möchte ich jetzt mit euch lesen. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er war vorher schon in Galiläa unterwegs gewesen. Er hatte an vielen Stellen schon gepredigt. Da lesen wir aber nicht genau, was er gesagt hat. Aber alle waren von seinen Predigten begeistert. Und jetzt kommt er zurück nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Und na klar, die Leute fragen sich, wird er jetzt auch bei uns predigen? Was wird er sagen? Die Leute sind gespannt. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Eine super Angewohnheit, einfach zum Gottesdienst zu kommen. Man kann übers Internet zuschauen. Ich grüße alle, die das machen. Und noch genialer ist, wenn man die Möglichkeit hat, es live zu erleben und dabei zu sein. Für Jesus war das wichtig. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Also damals lief das so ab in diesen Synagogen. Man hatte so einen gewissen Ablauf. Man hat ja da nicht geopfert wie im Tempel, sondern man hat sich darauf konzentriert, das Wort Gottes, das man damals hatte, die Schrift, wie man das auch nannte, dann tatsächlich gemeinsam zu lesen und darüber zu reden. Es wurde immer was aus dem Gesetz vorgelesen, also aus den fünf Büchern Mose, aus dem Anfang des Alten Testamentes. Das war häufig auch vorgegeben, da gab es einen festen Plan, damit alles mal dran kam. Und dann konnte jemand noch einen zusätzlichen Vers oder einen Abschnitt aus den Propheten vorlesen. Das durfte derjenige sich dann aussuchen. Und jeder Teilnehmer an diesem Gottesdienst hatte auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt mal was vorlesen und darüber sprechen. So ähnlich wie wir das hier bei den Herzschlag-Gottesdiensten machen. Gestern Abend haben wir das ja wieder erlebt, wie genial das ist, was da passiert, wenn der Geist Gottes auf diese Weise wirken kann. Und so war es auch dort. Und jetzt war Jesus da und man reicht ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Damals war es so, wenn man das Wort Gottes vorgelesen hat, stand man auf. Und wenn man dann darüber gepredigt hat, wenn man das erklärt hat, hat man das im Sitzen gemacht. Übrigens beim Herzschlag ist es auch irgendwie so, dass man das auch manchmal im Sitzen machen kann. Und das lud auch mehr dazu ein, als vielleicht unser Predigtstil, wo man hinter so einem Rednerpult steht, auf einer Bühne. Es lud noch mehr dazu ein, auch ins Gespräch zu kommen. Und wir sehen auch gleich, dass das passiert, allerdings auf eine etwas destruktive Weise in dem Fall. Also Jesus setzt sich und jetzt kommt der spannende Moment. Alle fragen sich, was wird er jetzt sagen? Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. In einer anderen Übersetzung heißt es, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ein Satz, die ganze Predigt. Wahrscheinlich hat er noch ein bisschen mehr gesagt, aber es war sozusagen die Zusammenfassung. So, wenn du heute nach Hause gehst und beim Mittagessen gefragt wirst, worüber hat er denn gesprochen? Dann sagst du, ein Satz. Es wäre für den Prediger spannend, mal zu hören, was das für Sätze sind. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, die man mitnimmt. Lukas hat diesen einen Satz. Jesus sagt, heute hat sich dieses Schriftwort, das ist ein altes Zitat aus dem Propheten Jesaja, aus Jesaja 61 und Jesaja 58. Vielleicht hat Jesus auch ein bisschen mehr vorgelesen, denn das ist so eine Zusammenschaltung von zwei Bibelversen, wie Lukas die wiedergibt. Und dann heißt es, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Die kannten ja die Familie. Josef war möglicherweise inzwischen gestorben, aber klar, ist das nicht der Sohn Josefs? Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet sicher das Sprichwort zu mir sagen, Arzt, hilf dir selbst. Und werdet sagen, was wir gehört haben, was du hast in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Und jetzt erzählt Jesus zwei Geschichten aus dem Alten Testament von Menschen, die damals in besonderer Weise die Gnade Gottes erfahren haben. Es gab in Israel viele Witwen. Als es in den Tagen Elias 3 Jahre lang und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Warum? Sie gehörten ja zum Volk Israel. Und sie fanden es unglaublich, dass Jesus das Wort Gottes so anwendete, dass er ihnen sagte, schon damals hat sich in besonders krisenhaften Situationen Gott nicht dem Volk Israel zugewendet, sondern Leuten, die gar nicht zu diesem Volk gehörten. Das passte nicht in ihr Denkbild. Sie wurden von der Wut gepackt. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Also es ist nett, dass man hier als Prediger sehr viel netter behandelt wird in dieser Gemeinde. Auch dann, wenn der eine oder andere vielleicht manchmal nicht so begeistert ist. Wir hatten gestern so eine kleine Besprechung mit den Predigern hier in der Gemeinde. Und dann stellt man natürlich auch immer fest, uns fehlt manchmal so ein bisschen das Feedback, beziehungsweise es gibt schon viel Feedback, aber es kommen immer die, die alles gut fanden. Bei Jesus ging das jetzt hier anders. Da haben mal die das Feedback gegeben, die das nicht so gut fanden. Und für uns wäre es vielleicht schön, wenn wir auch offener und mehr darüber sprechen, was war hilfreich, was war gut, was können wir hier tun, damit die Predigten für die Gemeinde, für jeden, der hier sitzt, auch für die, die zuhören, tatsächlich wichtig sind. Und eins war uns gemeinsam aber wichtig. Und das ist auch das, worüber Jesus hier ganz zentral spricht. Uns ist wichtig, dass Menschen, die hier hinkommen, durch das Wort Gottes ermutigt werden, dass sie geheilt werden, dass sie befreit werden. Und ich lese euch nochmal vor, was Jesus hier vorgelesen hat aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei werden sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Wisst ihr, es ist ja so, wenn wir hier so sitzen, sehen wir ja alle ganz gut aus. Kann ich euch zumindest attestieren. Ihr seht zivilisiert aus, ihr seid schön angezogen, aber auch so, dass es irgendwie zu euch passt. Ihr guckt überwiegend sehr freundlich. Und das ist auch alles richtig, dass ihr solche Menschen seid, wie ich es hoffentlich auch bin und wie ich vielleicht auch wirke, wenn ich hier in der Gemeinde bin. Aber wir alle wissen natürlich im Grunde genommen, dass sich dahinter auch immer noch was anderes verbirgt. Dass es auch immer noch eine andere Seite gibt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand da prinzipiell eine Ausnahme ist. Ich glaube, wir wissen, dahinter gibt es auch eine Seite von uns, da herrscht Armut. Da läuft es einfach nicht, da fehlt's. Es gibt eine Seite, da bin ich gefangen in bestimmten Gewohnheiten, in bestimmten Mustern. Ich bin gefangen in einer familiären Situation, die nicht gut ist. Es gibt vielleicht sogar sowas wie Unterdrückung, auch das spricht Jesus hier an, Beziehungen, die nicht gut tun. Es gibt Blindheit. Vielleicht manchmal das Schlimmste. Kein Blick für das, was eigentlich wichtig ist im Leben. Manchen Menschen gehen erst ganz am Schluss ihres Lebens die Augen auf. Manche kriegen dann plötzlich Panik, wenn sie merken, mein Leben ist schon fast vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich das, was mir eigentlich wichtig war, überhaupt verwirklicht habe. Manche schmeißen dann alles hin, machen noch viel mehr kaputt. Und uns war gestern in dieser Besprechung einfach wichtig, dass wir hier jeden Sonntag dazu einladen, zu Jesus umzukehren und zu sagen, ich möchte, dass das auch in meinem Leben Wirklichkeit wird, was Jesus hier gesagt hat. Er ist gekommen, um denen, die arm sind, etwas zu sagen, was ihnen weiterhilft. Er ist gekommen, um dich zu befreien, wenn du gefangen bist. Und keiner macht da eine Ausnahme. Viele, die hier sitzen, können aber davon berichten, was sich da getan hat, seitdem sie diesen Schritt auf Jesus zugetan haben. Seitdem sie ihm auch ihre Schuld bekannt haben. Denn wir sind ja alle nicht nur Opfer in dieser schrecklichen Welt, sondern meistens auch auf irgendeine Art und Weise Täter. Und deswegen soll hier kein Sonntag vergehen und auch dieser Sonntag nicht ohne diesen Aufruf. Und du kannst die Bibel nicht lesen, nicht richtig lesen, wenn du nicht offen dafür bist, dass Gott dich auf jeder Seite dazu einlädt, diesen Schritt zu tun. Und wenn man diesen Schritt tut, vergibt Gott die Schuld und nimmt uns mit auf einen Weg, der heil macht, der sehend macht und der befreit. Und das ist einfach eine gigantische Einladung. Und so hat Jesus die Bibel gelesen. Jetzt könnte ich Schluss machen und sagen, Bekehrungsaufruf, jeder, der sich jetzt bekehren möchte, kommt gleich nach vorne. Das geht nicht, weil die Geschichte noch weitergeht. Weil das alleine irgendwie vielleicht zu Missverständnissen Anlass geben könnte. Denn wenn ihr diese Geschichte nochmal jetzt an euch vorbeiziehen lässt, was da in dieser Synagoge passiert ist, dann hat Jesus diese Botschaft gebracht und die Leute waren begeistert. Das fanden sie toll. Worte der Gnade, sagen die Leute. Und das ist so ein Begriff, der wird auch in der Apostelgeschichte weiterverwendet, wenn es darum geht, wie Jesus gesprochen hat, bis hin dazu, dass der Apostel Paulus uns schreibt, wie wir sprechen sollten. Das war gut. Das haben die Leute auch gerne gehört und gespürt, ja, das spricht mich an. In der Tat würde ich mir wünschen, dass sich da was ändert. Und dann kommt plötzlich eine ganz große Frage auf. Wer ist eigentlich der, der diese Worte spricht? Wer ist Jesus? Ist das nicht der Sohn von Josef, sagen die Leute. Und es gibt keine Umkehr, keine Heilung, keine Befreiung, ohne dass du in eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus eintrittst. Und ich weiß, dass das für moderne Menschen von heute eine ziemlich unglaubliche Vorstellung ist. Schon alleine Gott. Ich weiß nicht, es gibt ja auch so Plakatwerbung für den Glauben. Ist auch ganz gut vielleicht. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, fahre ich manchmal die A46 runter, von Düsseldorf aus, A46 Richtung Süden. Und dann kommt man ungefähr da, wo auch IKEA ist, kennt ihr ja alle, ne? Da gibt es so einen riesigen Plakatständer, der ist extra so groß gemacht, dass man den von der Autobahn sieht. Und im Moment jedenfalls, und ich glaube schon ein bisschen länger, steht da ein Plakat, da steht, You'll never walk alone, Gott. Also du gehst nie alleine, Unterschrift Gott. Und wenn ich da so vorbeifahre, wenn ich von der Arbeit komme, ich gebe zu, dass ich das manchmal irgendwie auch strange finde. So, da merke ich so, wie ungewöhnlich dieser Gedanke eigentlich ist, dass ich Gott heute begegnen könnte oder dass Gott etwas zu mir sagt. Und ich weiß, dass für viele Menschen der Gedanke noch viel unglaublicher ist, dass es da Jesus als Person gibt. In der Gemeinde, in der ich früher war, gab es einen Mann, der sich auch als Erwachsener bekehrt hat, für Jesus entschieden hat. Und er sagte immer zu mir, bei mir war es lange Zeit so, also mit Gott, das habe ich verstanden, da bin ich mit klargekommen. Aber ich wusste nie, was das eigentlich mit Jesus soll. Jetzt als Stellvertreter oder was auch immer. Er kam so aus dem Wirtschaftsleben und er sagte zu mir, also wenn ich was Wichtiges zu besprechen habe, dann gehe ich doch immer direkt durch zum Chef. Dann will ich doch nicht mit der Sekretärin sprechen oder mit dem Stellvertreter sprechen. Ich will doch immer direkt zum Chef gehen. Und so konnte er sich unter Jesus auch nicht viel vorstellen. Und für ihn war es der Schlüssel, irgendwann zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Und das war auch schon damals das ganz große Thema. Und wenn wir hier einladen, sich zu bekehren, dann heißt das immer, diesem Menschen zu begegnen, der zugleich Gott war, Jesus. Und dessen Weg für uns dahin gegangen ist, dass er alles auf sich genommen hat. Den ganzen Hass, die ganze Empörung, was sich hier entlädt, die ganze Aggression unter dieser schönen Oberfläche in Nazareth, in der Synagoge, wo alle saßen. Plötzlich kommt das alles raus. Alles, was die ganze dunkle Seite entlädt sich. Und Lukas erzählt uns hier die Geschichte wie so eine Miniatur von dem gesamten Dienst von Jesus. Was ist seine zentrale Botschaft und wohin führt sein Weg? Am Ende wird er quasi schon umgebracht. Das wird schon alles hier vorweggenommen. Und Jesus ist der Sohn, der lebendige Gott, der das alles auf sich nimmt und der für uns ans Kreuz geht. Und deswegen, wenn du diesen Schritt machen willst, wenn du sagst, ich will mich auf einen Weg machen, raus aus meiner Armut, raus aus meiner Gefangenschaft, dann geht das nur durch diese Begegnung mit Jesus. Ich mache jetzt auch gleich den Aufruf, aber die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Da gibt es noch etwas, was dann kommt. Weil Jesus dann, als die Leute nach seiner Person gefragt haben, anfängt ihnen zu sagen, wie seine Botschaft bei denen ankommt, die sie richtig verstanden haben. Und er sagt zu den Leuten, ihr sitzt hier in Nazareth und ihr fragt euch eins, wann kommen denn endlich die tollen Wunder, von denen wir hören? Gib uns doch endlich all das Gute, gib uns doch endlich den Segen. Aber ich bin gekommen, um euch heil zu machen, aber um euch dann mitzunehmen auf meinen Weg zu den anderen. auf meinen Weg zu denen, die draußen sind. Und ich bin gekommen, euch die Augen dafür zu öffnen, dass es Menschen gibt, die darauf warten, dass ihr zu ihnen unterwegs seid. Leute, die nicht zum Volk Gottes gehören. Auch die Heilsgeschichte packt Lukas ja schon hier rein. Dass es eben nicht mehr nur ein Volk ist, sondern dass in Zukunft Gott sich allen Menschen in gleicher Weise zuwendet. Auch das steckt in dieser Geschichte schon drin. Und für mich ist die Frage, bin ich auch dazu bekehrt? Manchmal denke ich, vielleicht müssen wir uns hier alle jeden Sonntag nochmal dazu bekehren lassen, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Klar, wir wünschen uns alle, dass Gott wirkt. Aber wünsche dir vielleicht in Wirklichkeit nur, dass du in einer ganz tollen Gemeinde bist, weil du dich dann selbst besser fühlst? Oder steckt dahinter die Begeisterung dafür, die Jesus hatte, auf andere Menschen zuzugehen? Und Jesus macht das hier auch mit seiner Predigt ganz klar. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Am Ende heißt es ja noch rätselhaft, Jesus ist gekommen, um ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Und das ist auch ein Bezug natürlich auf das Alte Testament. Und im Gesetz des Alten Testamentes gab es eine Regel, die bedeutete, wenn 7 mal 7 Jahre rum sind, wenn 49 Jahre rum sind, dann kommt ein Jahr und in diesem Jahr sollten im Volk Israel alle Schulden erlassen werden, alle Sklaven, die durch Verschuldung in die Sklaverei geraten waren, sollten freigelassen werden. Wenn einer sein Land verloren hatte, weil er es vielleicht schlecht bewirtschaftet hatte und es verkaufen musste, sollte in diesem Jahr das alles wieder freigegeben werden. Das sogenannte Jubel- oder Erlassjahr. Man weiß nicht, ob das Volk Israel das jemals umgesetzt hat. Die Israel-Experten hier können mir da vielleicht nachher noch weiterhelfen oder vollständig umgesetzt hat. Aber dahinter steckt ein Gedanke. Es geht auch heute darum, die Not, die Menschen haben, ganz konkret zu lindern. Es gibt ja im Evangelium so 2 Dinge, 2 Säulen und du darfst nie eine von beiden wegnehmen, sonst wird die Sache schief. Das eine ist, dass Jesus gekommen ist für mich, für meine Schuld, für meine persönlichen Probleme. Und wenn ich nicht in diese persönliche Beziehung gehe, werde ich sein Evangelium nie verstehen. Und das andere ist, dass Jesus mit allem, was er getan hat, immer deutlich gemacht hat, ich bin gekommen, um den Armen zu helfen, ich bin gekommen, um die Kranken gesund zu machen, ich bin gekommen, um gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt zu sprechen. Und die beiden Predigten, auf die wir am Anfang kurz geguckt haben, von Galen und von Martin Luther King, sind ja auch Beispiele dafür. Und beides gehört zusammen. Und ich bin froh, dass das hier auch zu den Werten der Gemeinde gehört, in die Stadt positiv reinzuwirken und einen Blick dafür zu haben, wohin möchte uns Jesus mitnehmen. Das ist der große Richtungswechsel. Und das Tolle ist, dass Jesus dann sagt, heute ist das vor euren Ohren erfüllt. Und wir haben jetzt 3 Fenster auf die Bibel, die Jesus uns in dieser Geschichte gibt. Es geht immer darum, dass Gott zu mir sprechen möchte, um meine Schuld, meine Probleme in seine Hand zu nehmen. Es geht in der ganzen Bibel darum, dass das nur funktioniert, wenn ich Jesus besser kennenlerne. Und es geht immer darum, dass ich mich von Jesus mitnehmen lasse auf einen Weg hin zu denen, die er liebt und die ich anfangen kann, auch zu lieben. Und das kann heute passieren. Wenn du die Bibel liest, musst du immer wissen, es ist heute. Vielleicht sagst du, gut, Jesus hat ja damals heute gesagt. Das war ja das damals heute, vor 2000 Jahren. Aber das Neue Testament macht uns deutlich, dieses damals heute ist auch das heute heute. Und im Hebräerbrief in Kapitel 3 gibt es auch so eine berühmte Predigt über einen Vers aus dem Alten Testament. Und dieser Vers heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist noch ein viel älteres Heute, das da besprochen wird, ein damals, damals heute. Aber der Hebräerbrief sagt, dieses Heute gilt bis heute noch fort. Lasst uns jeden Tag, solange es heute heißt, darauf reagieren, sagt der Hebräerbrief im Kapitel 3. Das ist das Heute, heute. Und dieses Heute ist deswegen so dramatisch, weil es für dich heute ist. Wenn Gott dich anspricht, und das hat uns ja vorhin die Tabea schon gesagt, wenn Gott dich heute anspricht, dann weißt du nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, ob du morgen noch da bist. Du weißt auch nicht, ob morgen diese Botschaft dich noch berührt und trifft. Und deswegen ist dieses Heute so entscheidend. Und ich kann euch jetzt nur fragen, vielleicht sind Leute hier, die sagen, ja, ich möchte heute den ersten Schritt auf diesen Jesus zutun. Dann kannst du das heute machen. Dann, wenn du das weißt, dass das jetzt für dich richtig ist, dann warte nicht auf morgen. Und vielleicht gehörst du zu denen ich mich auch zählen möchte, die sagen müssen, ich muss mich eigentlich immer wieder neu bekehren. Die Zentralbotschaft von Jesus im Matthäus- und im Markus-Evangelium, auch mit einem Satz, lautet ja, kehrt um und vertraut auf die gute Nachricht von Jesus. Und das heißt, die Einladung in ein Leben der beständigen Umkehr, der beständigen Bereitschaft, sich neu darauf auszurichten. Und wenn das für dich heute wichtig ist, dann möchte ich auch für dich nachher beten. Das Team singt jetzt nochmal dieses Lied, das wir vorhin schon gehört haben, das eine einzigartige Einladung dazu ist, in die Arme dieses Vaters zu kommen, zu Jesus zu kommen. Und danach würde ich gerne für euch beten, wenn ihr das möchtet.